Die Sonntagsjause. Der Podcast der Wiener Kirchenzeitung mit Chefredakteurin Sophie Lauringer.
Jeden Sonntag plaudere ich mit Persönlichkeiten aus aller Welt. Meine Gäste laden mich zu einer Jause ein, wie wir sie aus unserer Kindheit kennen. Mit Kaffee, Tee, Kuchen und manchmal auch mit Schlagobers. Nehmen Sie Platz, genießen Sie Ihre Auszeit mit der Sonntagsjause und natürlich gibt es das Rezept dazu.
Ich möchte den Menschen ihre Geschichte und ihr Leben zurückgeben. Und das ist jetzt mit diesem Projekt in der Volksoper tatsächlich gelungen, dass man sich an diese Menschen nicht nur erinnert, sondern dass man sie sozusagen auf der Bühne als Künstler wieder wahrnimmt und erleben kann.
In der Sonntagsjause, heute in der dritten Folge, ist das erste Mal eine Frau bei uns zu Gast, Marie-Therese Anbom, Direktorin des Theatermuseums in Wien, Historikerin und Festivalintendantin sowie Buchautorin. Du hast mich eingeladen in eure Wiener Innenstadtwohnung. Ja, es ist sehr gemütlich hier, wir sind in einem kleinen Salon mit alten Ölbildern, ich nehme an, mit Familienmitgliedern deines Mannes.
Nein, das ist, mein Mann liebt Porträts und sammelt Porträts. Manchmal wissen wir, wer die Leute sind, manchmal nicht. Die Dame hinter mir ist die Schwiegermutter von Maria Jeritzer. Also eine, wie soll ich sagen, sehr wichtige Persönlichkeit, selber auch Sängerin. Der Herr, da auf der anderen Seite, den wissen wir nicht, wie er heißt. Wir sind nie ganz sicher. Er hat so einen etwas geheimnisvollen Blick. Vielleicht finden wir mal heraus, wer es ist. Aber grundsätzlich sammeln wir tatsächlich, oder mein Mann sammelt Porträts von Menschen, die ihm was bedeuten.
Gut, dann haben wir also die beiden Gäste auf dem Gemälden mit dabei bei unserem Gespräch.
Und viele Bücher natürlich.
Natürlich, da kommen wir noch darauf. Du bist ja selber Autorin und dein Mann schreibt ja auch Bücher. Aber wir haben auch einen Kuchen, und zwar einen englischen Teekuchen. Wir trinken auch einen Tee dazu. Marie-Therese, was für einen Kuchen hast du denn hier gebacken?
Ich habe einen englischen Teekuchen gebacken, weil ich finde, das ist für so eine Jause eigentlich immer angenehm. Ich bin ja eher für Salzige, aber das ist eine Art von Kuchen, die ich auch selber gerne esse. Und das ist irgendwie angenehm, das ist so ein relativ einfaches Rezept mit einem Gleichschwerteig und den Schokoladestückeln drinnen. Ich finde, das passt gut zum Tee.
Wir lassen ihn uns schmecken bei unserem Gespräch und werden nachher natürlich auch das Rezept in unseren Shownotes veröffentlichen. Jetzt möchte ich dich zuerst einmal vorstellen für die vielleicht nicht so genau wissen, was Marie-Therese Anbom alles macht. Die ist eine Art also Tausendsasser. Du bist für mich so der durch und durch Wiener Kulturmensch. Das ist so das Synonym, was mir einfallen würde, wenn ich an dich denke. Du hast Geschichte und Musikwissenschaften studiert, hast zahlreiche Bücher geschrieben. Ich muss sagen, ich kann sie jetzt wirklich nicht alle aufzählen. Du bist Gründerin eines Kindermusikfestivals in St. Gilgen. Gemeinsam mit Christoph Wagner-Trenkwitz hast du ein Forschungsinstitut für Operette und Unterhaltungstheater gegründet. Und du bist fast 2 Jahre lang jetzt Direktorin eines kleinen Museums im Verbund des Kunsthistorischen Museums, und zwar des Theatermuseums in Wien.
Genau, das ist ein kleiner Ausschnitt von dem, was ich mache. Ich mache noch viel mehr andere Sachen. Wenn ich selber höre, denke ich mir immer, wie schaffe ich das eigentlich? Aber irgendwie geht es sich aus. Und es macht immer wahnsinnigen Spaß.
Dein Nachname verrät aber schon, dass du auch einen Bezug zu Schweden hast.
Genau, mein Vater war Schwede. Er war Fernsehproduzent, Fernsehregisseur, so ein Pionier eigentlich des schwedischen Fernsehens. Und er hat sich dann in den 60er Jahren darauf spezialisiert, vor allem Konzerte mitzuschneiden, mit Bernstein und mit Karajan ganz viel. Und war einer der Ersten, der ein Konzert nicht nur in der Totalen aufgenommen hat, sondern hineingezoomt hat. Etwas, was für uns heute hier vollkommen selbstverständlich ist. Und da hat er eben mit Bernstein in Wien gedreht, im Konzerthaus, wo meine Mutter Chefsekretärin war. Und so haben sie sich kennengelernt. Und so existiere ich jetzt aus dieser Konzerthaus-Symbiose.
Du und deine Schwester, seid ihr, glaube ich, in Schweden geboren und seid aber dann wieder zurück nach Österreich gekommen.
Ja, wir sind tatsächlich in Wien geboren. Meine Mutter ist dann mit mir 2 Jahre lang so nach Schweden gegangen, wobei mein Vater nicht sehr viel dort war, weil er ja in der ganzen Welt gedreht hat. Also sie ist so gependelt und meine Schwester ist dann 2 Jahre später auf die Welt gekommen und dann sind wir wieder in Wien geblieben. Also meine Schwester war gar nie in Schweden, also nicht länger.
Du hast aber, da kommen wir jetzt wieder zurück nach Wien, eine besondere Affinität zur jüdischen Kultur des 19. Jahrhunderts und des 20. Jahrhunderts bis zur Vertreibung und Verfolgung im NS-Regime 1938. Und du bist hier, kann man schon sagen, eine wirkliche Kennerin. Was fasziniert dich denn an dieser Epoche?
Das ist eine Gesellschaftsschicht, die einfach ausgelöscht worden ist. Aber ohne die wäre die österreichische Kultur nicht das, was sie ist. Und zwar die österreichische Kultur im Sinne der Kultur der Monarchie, nicht Österreich aufs Heute bezogen, weil Österreich ist einfach ein wesentlich größerer Kulturraum, wie wir ja wissen. Und die Faszination ist einfach, dass diese Menschen so viel Unglaubliches geleistet haben und so viele dieser Menschen total vergessen sind. Und das ist wirklich, das treibt mich an, diese Geschichten aufzuschreiben, in Erinnerung zu rufen und einfach das, ja, diese Geschichten den Menschen zurückzugeben. Ich habe mit vielen Nachkommen Kontakt. Das ist interessant. Die Enkelgeneration weiß ganz wenig. Die können auch zum Großteil nicht mehr Deutsch. Das heißt, ihnen sind auch die Quellen eigentlich verschlossen. Nur die beginnen sich jetzt wirklich wieder zu interessieren. Und da kann ich eben sozusagen vice versa auch helfen mit Familiengeschichten für die Familien selbst. Also es ist jetzt nicht nur, dass ich die Bücher schreibe, um die Österreicher oder das deutschsprechende Publikum zu informieren oder auch eben diese Geschichten weiterzugeben, sondern es ist schon auch ein großer Teil, dass die Familien selber auch von mir Informationen bekommen, die sie gar nicht wissen.
Und ich hab in Vorbereitung auf unser Gespräch auch das Theatermuseum noch wieder mal besucht. Ich bin ja sehr, sehr gerne im Haus. Mir hat das immer gut gefallen dort, auch schon vor deiner Zeit. Aber ich bin gestolpert natürlich in den Walk of Fame. Das heißt, im Theatermuseum begegnen uns aktuell als Besucherinnen, als Besucher einige dieser Persönlichkeiten, denen du die Geschichte wieder zurückgibst. Was steckt denn da dahinter? Was ist denn das für ein Projekt?
Das ist ein Projekt von der Theaterwissenschaft. Das ist ein Seminar von der Birgit Peter und der Theresa Eckstein, wo eben vertriebene Künstler und Künstlerinnen biografisch aufgearbeitet werden. Und ich war dort eingeladen in dem Seminar und habe eben dieses Projekt gehört. Und mein erster Gedanke war, das ist etwas, das muss ich ins Theatermuseum bringen, weil es einfach so wahnsinnig wichtig ist. Und aus diesem Seminar heraus ist tatsächlich dieses Projekt entstanden. Die Studierenden waren fantastisch, unglaublich engagiert. Und es gibt jetzt zu jeder dieser Figuren, die wirklich am ersten Blick wahnsinnig irritieren, weil eben die sind Pappfiguren und die Gesichter sind als Fotos da, aber nicht dort, wo das Gesicht ist, sondern man zoomt hinein. Das heißt, man sieht das Gesicht bruchstückhaft, so wie die Geschichte bruchstückhaft ist. Das ist sozusagen der Gedanke dahinter. Und die Studierenden haben zu jeder dieser Figuren eine Doppelseite an Informationen gestaltet, die man sich mitnehmen kann. Man kriegt einen Umschlag bei der Kasse und dann kann man sich diese 14 Blätter mitnehmen und hat am Ende dann sozusagen ein Buch. Das Ganze ist dann im Internet noch einmal als digitale Ausstellung auch vertiefend noch einmal zu erleben. Das kann man auch erweitern. Also es ist der Aufwand wahnsinnig groß gewesen und wenn man das dann genau liest, muss ich schon sagen, man sieht wieder, das sind jetzt unter Anführungszeichen nur 14 Personen, aber man sieht wieder, was da an Potenzial in Österreich einfach vertrieben wurde und auch nie wieder zurück eingeladen wurde.
Ja. Dein Mann, Georg Gaugusch, ist ja dein alter Ego in diesem Forschungsbereich. Der hat aber eine andere Arbeit. Er ist ja Geschäftsführer des sehr bekannten Traditionsunternehmens Jungmann und Neffe, ein wunderschönes Geschäft direkt neben dem Hotel Sacher. Und er forscht ja über die ehemalige Kundschaft.
Genau, er hat begonnen so als 16-Jähriger, also das Geschäft ist schon seit in der vierten Generation in der Familie meines Mannes und so als 16-Jähriger hat er mal begonnen sich zu fragen, wer waren eigentlich die Kundinnen, weil bis 1914 war das ja ein Geschäft für Seidenstoffe, also wo vor allem der Hof eingekauft hat und wo natürlich Damen eingekauft haben. Und sie haben sich sehr, sehr viele dieser Kundenbücher erhalten, wo immer ein Stoffstück hineingepickt ist und damit wunderschöner Schrift nicht nur der Name steht, sondern auch was aus diesem Stoff gemacht wurde und was es gekostet hat.
Billig war es nicht?
Billig war es nicht, das war wirklich die obere Klasse. Der Hof hat dort eingekauft, die Kaiserin Elisabeth hat eingekauft, die Kronprinzessin Stefanie hat dort eingekauft. Also der Hof hat eingekauft, aber ganz viele andere Damen, die sich das offenbar auch leisten konnten. Frau Gutmann, Frau Roth, Frau weiß ich nicht was.
Die sagte man damals, die sogenannte zweite Gesellschaft, die sehr wohlhabenden Familien, die rund um die Ringstraße sich die neuen, sehr teuren und exklusiven Häuser und Palais leisten konnten.
Genau. Und diese Familien waren Kundinnen. Und der Georg hat begonnen zu forschen, der Aristokratie war natürlich kein Problem. Und dann ist er draufgekommen, dass diese Damen, die da auch eingekauft haben, die offenbar auch zu einer wirklich wichtigen Gesellschaft gezählt haben, dass es zu denen nichts gibt. Und das war natürlich das jüdische Großbürgertum. Und so hat seine Forschung eigentlich damit begonnen, dass er versucht hat, einmal herauszufinden, wer waren die Kundinnen der Firma Jungmann. Und daraus hat sich einfach ein Lebensprojekt entwickelt.
Wir kommen aber noch zu einem anderen jüdischen Bezug. Wir beide haben uns das erste Mal live gesehen bei einer besonderen Kulturinitiative, die du mitbegleitet hast über mehrere Jahre. Klingt sehr seltsam für ein katholisches Medium wie den Sonntag. Wir haben uns nämlich in der Hölle persönlich kennengelernt.
Ja, genau, das war schön.
Die Hölle war jetzt aber gar nichts Gruseliges, sondern das war ein Wiederaufleben einer einzigartigen Kabarettinstitution in Wien. Und kannst du uns erzählen, was diese Hölle einst war und was ihr dann daraus gemacht habt?
Ja, die Hölle war ein Kabarett im Souterrain des Theaters an der Wien, gegründet von den Brüdern Natzler, die waren eigentlich so Chargenschauspieler im Theater an der Wien und haben dann im eigenen Haus ein Kabarett gegründet. Übrigens im Nebenhaus gab es im ersten Stock ein Kabarett, das hieß Der Himmel. Also es gab die Hölle im Souterrain, den Himmel daneben, also dass man hat darauf natürlich auch Bezug genommen. Und in der Hölle, das war ein Jugendstil-Kabarett, ein Gesamtkunstwerk, unglaublich ausgestattet, fantastisch. Und was das Kabarett von anderen unterscheidet, es hat eigentlich 30 Jahre existiert. Die anderen Kabarets sind immer nach 2-3 Jahren wieder eingegangen, neu übernommen worden. Das war bei der Hölle nicht so, es hat auch immer Hölle geheißen. Und dort haben die Großen der Kabarettszene begonnen. Fritz Grümbaum zum Beispiel war dort der Konferencier. Er ist dann von dort entdeckt worden nach Berlin, aber es waren dann auch die künstlerischen Leiter, war mal Robert Stolz oder Bela Lasky, der in seiner Zeit einer der berühmtesten Komponisten und Pianisten war, der ist dann immer mit seiner Frau aufgetreten, aber auch Ralf Benatzky mit seiner Frau, das waren immer so Ehepaare, wo er Komponist und Pianist war und die Dame war die Diseuse. Und diese Tradition haben wir aufgegriffen.
Können wir den Begriff noch erklären?
Die Söse. Die Söse ist eine Art von, also jemand, der schon singt, aber der dabei eine Geschichte erzählt. So kleine dreistrophige Lieder, also die eigentlich eine ganz kleine Geschichte gestalten können. Das hat weniger jetzt mit Operngesang zu tun, sondern das ist eigentlich eine gesungene Erzählung und eine gestaltete, ganz kleine Petitesse, wirklich kleine Geschichten, zum Teil wahnsinnig frivol, die man dann mit einem ganz unschuldigen Gesichtsausdruck gesungen hat, sehr lustig. Und eine Diseuse, das ist etwas, das ist, die Marlene Dietrich war zum Beispiel auch eine Diseuse, die eigentlich nicht so singen konnte, sondern einfach die Geschichte erzählen konnte und dabei halt auch gesungen hat. Ja, und dieses Kabarett, das wirklich zu den wichtigsten in Wien gezählt hat, weil dort wirklich jeder aufgetreten ist. Also auch der junge Hugo Wiener war dann dort. Also das war auch so ein bisschen eine Kaderschmiede für die Jungen. Das hatte dann noch einen zweiten Saal dabei, den Höllensaal. Da konnte man dann auch bis früh, sie haben dann die Höllenmadeln getanzt und dann irgendwelche haurigen Quartette oder so. Also das war halt ein Nachtlokal. Zusätzlich noch. Und das ist natürlich dann irgendwann in den 30er Jahren auch aufgrund der wirtschaftlichen Situation irgendwie immer weniger und weniger geworden und 38 war es so oder so aus. Und vor mittlerweile, glaube ich, 12 Jahren hat der Georg Wachs im Theater Leo im 3. Bezirk einmal so ein jüdisches Kabarettfestival gemacht und hat eben dieses Repertoire der 20er und 30er Jahre wieder aufleben lassen. Und da war eine Mitarbeiterin des Theaters in der Wien dort. Und der hat das so gut gefallen, dass sie gefragt hat, ob wir uns nicht vorstellen könnten, dass in der ehemaligen Hölle, die übrigens im Theater in der Wien auch noch immer diese Räume so genannt werden, also man geht in die Hölle, sie haben sicher nicht gewusst, warum es so heißt, aber sie haben es verwendet, ob wir eben in diesen ehemaligen Hölle-Räumen uns vorstellen könnten, so eine Art von Kabarett-Show zu machen. Und das hat dann auch funktioniert. Und zwar der Georg Wachs, gemeinsam vor allem mit dem Christoph Wagner-Trenkwitz und einem Teil des Leo-Ensembles und mit Stefan Fleischhacker haben unter Elena Schreiber, haben dann begonnen, diese Shows zu machen. Und ich durfte immer im danebenliegenden sogenannten kleinen Theatermuseum im Theater an der
Wien, wo die Höllenmadeln früher getanzt haben.
Dort habe ich jedes Jahr, ich glaube 12 Mal hintereinander, eine Ausstellung zum Kabarett Hölle gemacht. Und das Lustige bei diesen Ausstellungen war, wir hatten ja kein Budget, also ich musste mit sehr viel Fantasie diese Ausstellungen machen. Und es war immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, wir haben Plots gemacht, da waren die Fakten drauf und in den Vitrinen konnten wir ein bisschen die Fantasie einsetzen und man war nie ganz sicher, stimmt's oder stimmt's nicht, was da drinnen ist. Wir haben die Geschichten sehr überzeugend erzählt, aber es war immer so ein bisschen Dichtung und Wahrheit. Und das, glaube ich, hat aber auch so gut zu dem Gesamtkonzept gepasst und war einfach wahnsinnig lustig.
Muss man aber sagen, aktuell, glaube ich, finden das keine, es gibt keine Planung für eine weitere Aufführung, weil umgebaut wird.
Genau, das Theater an der Wien wird gerade umgebaut. Was genau jetzt mit diesen Räumen geschieht, wissen wir nicht. Es ist ja auch ein Intendantenwechsel gewesen. Also das war so ein bisschen auch das Kind von Roland Geier. Und es ist klar, wenn eine neue Intendanz kommt, die wollen ihre eigenen Projekte machen. Und ich glaube, das war einfach die Zeit der Hölle, unserer neuen Hölle dort, und ich bin nicht sicher, ob das jetzt dann wieder zurückkommt.
Ihr seid am See aber gewesen. Ihr habt die Hölle am See aufgeführt.
Ja, ich habe eben, und das ist mir ganz wichtig gewesen, das habe ich mir schon von Anfang an gedacht, aber bei lang gebraucht, um es dann auch umzusetzen. Ich wollte eben ein Spin-off machen, weil ich gefunden habe, da machen wir diese tollen Shows, das ist alles einstudiert, dann sind 10 Aufführungen und dann sieht er nichts mehr. Und daraufhin haben der Georg Wachs und ich gemeinsam ein Festival gegründet, Hölle am See. Das findet in St. Gilgen statt. Das erste Mal hat es im Jahr 2020 stattgefunden. Und das war jetzt nicht unbedingt der beste Sommer, um ein Festival neu zu starten. Andererseits, nachdem alle anderen abgesagt haben und wir gespielt haben, waren alle so glücklich, sowohl das Publikum als auch die Künstler, dass überhaupt irgendwas stattgefunden hat, dass wir das durchgezogen haben. Und das war schon auch ein ganz spezieller und schöner Start. Und dort machen wir eben nicht ganz so große Shows, halt ein bisschen kleinere Shows. Und das funktioniert wunderbar. Da machen wir halt so 3-4 Vorstellungen im Sommer. Und so bleibt die Hölle ein bisschen erhalten.
Stichwort St. Gilgen, Attersee, da sind wir schon bei dem nächsten Projekt. Die haben es alte Häuser und Villen angetan. Du hast geschrieben über die Villen am Attersee, in Ischl, in Wien-Pötzleinsdorf, in Baden. Und du schreibst über das Cottage.
Genau.
Wie geht man denn so eine Hausbiografie an?
Das klingt jetzt ganz komisch. Man geht ins historische Grundbuch. Das klingt so wahnsinnig fad. Und das ist überhaupt nicht fad. Ich liebe es, in den alten Grundbüchern zu blättern, weil man bleibt dann an einem Namen hängen, denkt sich, wer war das? Aha, die haben das 30 Jahre gehabt, warum haben sie es verkauft? Dann kommt man drauf, die haben es eh nicht verkauft, das war einfach die Tochter, die verheiratet war und anders geheißen hat, die es übernommen hat. Bei manchen Häusern ist es so, dass alle 2 Jahre ein neuer Eigentümer ist und dann fragt man sich auch, was hat das Haus, dass das so eine Fluktuation ist. Also man kriegt so ein bisschen ein Gefühl für das Haus. Und dann bleibt man halt bei den Namen hängen. Und der zweite Schritt ist, oder vielleicht ist es sogar der erste Schritt, ist, man geht ganz viel spazieren. Also ich glaube, ich bin in meinem ganzen Leben nicht so viel spazieren gegangen, wie in dieser Phase, wo ich begonnen habe, diese Villenbücher zu schreiben, weil ich einfach geschaut habe. Nur das Schauen allein ist es nicht, weil ein schönes Haus, das keine interessante Geschichte hat, kann ich nicht verwenden in meinen Büchern. Andererseits gibt es natürlich auch ganz viele schöne Häuser, die abgerissen wurden, wo die Geschichte interessant ist und trotzdem erzählt werden muss. Das heißt, es muss immer eine Kombination sein von Schauen, den Quellen und dann schauen, wer waren diese Menschen, die diese Häuser belebt haben, weil um die geht es ja. Ich schreibe ja keine Architekturgeschichte, sondern ich schreibe ja über die Menschen, die in diesen Häusern gelebt haben und dann beginne ich halt sozusagen andere Quellen anzuschauen. Zeitungsartikel, Nachrufe, Verlassenschaftsabhandlungen. Also dann beginnt sozusagen das ganze Spektrum der Möglichkeiten, sich zu eröffnen. Es gibt unfassbar viele Briefwechsel, auch in der Nationalbibliothek oder in der Wien-Bibliothek, die man verwenden kann. Also die Quellenlage ist eigentlich eine sehr gute. Natürlich sind darunter auch viele jüdische Familien. Da wird es natürlich immer schwieriger. Da gibt es dann wieder die anderen Quellen, die schrecklichen Arisierungsakten und die, muss ich sagen, noch viel schrecklicheren Rückstellungsakten, weil man da einfach so deutlich sieht, wie die Zweite Republik versucht hat, nichts zurückzugeben oder es enorm erschwert hat. Und es gibt überall so viel zu entdecken. Also auch mein Buch über Pötzensdorf, wo ich ja wohne, hat mir meine eigene Wohngegend vollkommen neu erschlossen. Also das hat schon, finde ich, eine Bedeutung, wenn man weiß, wer hat hier gewohnt, was waren das für Menschen, was haben die gestaltet, warum haben die hier gewohnt. Es hat eben einen Grund, warum jemand irgendwo wohnt. Man wohnt selber auch nicht irgendwo, sondern das ist irgendwie ein Plan dahinter. Und das macht, finde ich, wahnsinnig viel aus. Und ich kann wirklich nur aufrufen, sich für die eigene Gegend einmal zu interessieren, einfach einmal zu schauen, was war da, wer hat dort vorher gewohnt, vielleicht auch im eigenen Haus, vielleicht auch in der eigenen Wohnung, welche Leute haben dort gewohnt. Ich finde, das ist ganz, ganz wesentlich.
Das ist einmal eine interessante Anregung. Ich komme aber jetzt zu einem ganz anderen Thema, weil wir sind im Dezember und da naht wie das Amen im Gebet, das darf ich jetzt als katholische Journalistin sagen, die Sissi-Trilogie im Fernsehen, kein Weihnachten ohne Sissi. Ich habe mir auch in der Vorbereitung überlegt, ich muss es erzählen, weil es so lustig ist. Wir waren einmal kurz nach Weihnachten in Ungarn und ich schaltete im Hotelzimmer den Fernseher ein und sofort war Sissi und ich konnte mitsprechen, war also auf Ungarisch, aber es war aber keine Schwierigkeit, den Text trotzdem mitzusprechen, obwohl vom Andrassy Graf die Rede war. Es war nicht der Graf Andrassy, der mit der Sissi einen Dialog geführt hat. Nein, ernsthaft zurück. Ihr habt im Theatermuseum in der aktuellen Jahresausstellung einer berühmten Familie, einer Künstlerfamilie, eine Ausstellung gewidmet, und zwar den Marischkas. Und ja, ohne Sissi geht es nicht bei den Marischkas. Was macht denn diesen Reiz dieser Filme aus?
Das ist eine gute Frage. Aber jeder kennt diese Filme und man kann sich es auch 100-mal anschauen und ist trotzdem wieder gefangen von dieser Atmosphäre, wie auch immer das der Ernst Marischka gemacht hat. Der hat irgendwie etwas eingefangen, was allgemeingültig ist. Die Filme sind ja mittlerweile auf Netflix. Also ich meine, das ist schon ein Zeichen, dass das in irgendeiner Art und Weise ja nicht nur uns anspricht, sondern bei den Jungen ist ein Revival ist, auch mit diesen ganzen Neuverfilmungen, die ja an Sissi niemals herankommen. Aber der Ernst Marischka hat einfach diesen Zeitgeist erwischt, wobei ja ursprünglich das Ganze ja ein Stück war, Sissis Brautfahrt. Aus dem hat dann Ernst Marischka eine Operette gemacht. Und diese Operette mit Musik von Fritz Kreisler war ein großer Erfolg.
Aber vor dem Zweiten Weltkrieg.
Genau, vor dem Zweiten Weltkrieg. Und dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich natürlich alles weiterentwickelt und die Operette hat als altbacken gegolten und der Film war einfach das Medium der Zeit. Und dann hatte er aber die Rechte nicht mehr an dieser Operette und musste sozusagen irgendwie einen Trick finden, um diesen Sissi-Stoff, an den er noch immer so geglaubt hat, in einen Film umzuwandeln. Das hat er irgendwie auch geschafft. Es ist auch doch sehr anders als die ursprüngliche Operette oder auch ausführlicher. Und hat es einfach geschafft, mit den Mitteln der Zeit diesen Film zu schaffen. Natürlich der große Glücksgriff Romy Schneider, gar keine Frage, die trägt natürlich den Film mit. Aber es waren da zu viele Leute, die da mitgetan haben und auch geholfen haben, dass das so ein authentischer Film ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man einfach nichts mehr vom Grauen hören, sondern man wollte Nostalgie pur. Und natürlich die Monarchie war dann schon als sehr verklärt dargestellt und diese Geschichte hat sich einfach nach wie vor angeboten, auch vergessen zu lassen, was in den letzten Jahren sich davor einfach Grauenhaftes in Europa und der Welt abgespielt hat.
Ja, also ich habe ja auch Theaterwissenschaften studiert und da war ich auch in einem Filmseminar und da sprach man früher von der Wien-Filmzeit, wo sehr bewusst historische Stoffe aufgegriffen wurden, schon im Zweiten Weltkrieg. Da haben sich die Wiener Filmemacherinnen und Macher haben sich da entzogen, ein bisschen der NS-Propaganda und haben da Künstlerbiografien gemacht oder schöne Musiksachen, um nicht in diese schrecklichen Propagandafilme reinzurattern.
Genau, Willy Forst zum Beispiel war da ganz wichtig.
Genau, und dann nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie da recht gut angeschlossen und haben ja, die Marischkas haben da ja auch den Schubert verfilmt im Drei-Mädel-Haus und so weiter. Und Sissi ist jetzt, wir sind Wiener Kinder, wir sind damit aufgewachsen, aber also deine Nichte, Neffe auch und meine Tochter auch. Also das
ja,
aber geht gar nicht anders.
Nein, gell? Das geht gar nicht anders, das gehört irgendwie so zum Standard dazu. Und was bei den Sissi-Filmen auch noch dazu kommt, das sind natürlich diese Kostüme. Und dazu muss ich jetzt eine Geschichte erzählen, die mich wirklich sehr, sehr berührt hat. Die Kostümbilderin Gerdago, die eben die Kostüme gemacht hat, war eine sehr erfolgreiche Kostümbilderin von 1938, aber sie war jüdisch, war aber mit einem nicht-jüdischen Mann verheiratet. Das heißt, sie war ab dem Anschluss ohne Arbeit, aber geschützt durch ihren nicht-jüdischen Mann. Die konnte aber die ganze Nazizeit über weder arbeiten noch ausgehen. Die ist in der Wohnung gesessen und hat sich Modezeitungen und Modebücher organisiert und hat die ganze Nazizeit hindurch eine Art von Modegeschichte in Bildern produziert. Die hat so kleine Schulhefterl gehabt und da hat sie halt dann draufgeschrieben Frisuren 1890 bis 1900 und dann war ein Heft nur mit Frisuren aus diesem Jahrzehnt. Das hat sie gemacht auch über die Griechen und Ägypter, also das ist auch ganz historisch, aber sehr viel 19. Jahrhundert, Biedermeier-Kostüme, alles Mögliche. Und das hat sie einfach so sortiert. Und dann und das ist irgendwie das Schreckliche eigentlich dieser Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, war das ihr Kapital. Weil sie hat alle historischen Filme ausgestattet und hat einfach nur das richtige Heftel herausziehen müssen und hat gewusst, wie die Kostüme auszuschauen haben. Weil es halt auch noch eine Zeit war, wo man auch darauf natürlich Wert gelegt hat, dass die Kostüme so ausschauen, wie sie ausschauen sollten. Und da ist sie dann zu der Kostümbilderin von historischen Filmen geworden.
Also die Ausstattung ist, glaube ich, auch eines der Erfolgsrezepte bei Sissi. Mariska selber hat ja gesagt, das Wichtigste ist das Drehbuch, da trifft er sich mit Billy Wilder, der ja auch immer gesagt hat, das Script ist das Wichtigste. Bei Sissi stimmt einfach alles, nicht? Also, und was ich immer schon interessant fand, er hat einfach die besten Schauspieler genommen. Da ist er bis in die kleinste Nebenrolle, sind wirklich, wirklich gute Schauspieler. Das macht den Erfolg aus. Um auf die Kostüme zurückzukommen, es ist ja dieser Kostümausstatterin auch ein kleiner Teil gewidmet in der Ausstellung. Sehr interessant, da etwas über sie zu erfahren. Ich kannte sie natürlich auch nicht. Wäre auch eine Persönlichkeit mit einer zum Aufarbeiten einer schönen Biografie.
Absolut, ja.
Aber das berühmte gelbe Kleid ist ja auch das Titelbild für die Ausstellung, für das Poster, das gelbe Kleid, das sie auf Madeira trägt. Mhm. Wo waren diese Kleider? Wo sind die aufgehoben, die Kleider?
Das gelbe Kleid haben wir nachnähen lassen. Das ist nicht das Originale. Das im anderen Raum, das Krönungskleid, das ist original und die hat der Lambert Hofer. Weil der war halt damals schon der Kostümausstatter, der halt der Schneider sozusagen, der das genäht hat. Und die Sissi-Kostüme gehören alle dem Lambert Hofer nach wie vor. Ah. Und der vermietet sie eben für Ausstellungen.
Was mir doch interessant aufgefallen ist in der Ausstellung, es gibt zwei religiöse Filme von Ernst Marischka. Beide nicht katholisch, weil einmal die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach und Herbert von Karajan mit einem sehr tragischen Hintergrund. Die Tochter von Ernst Marischka ist sehr jung verstorben. Und der zweite Film ist Der veruntreute Himmel von einem jüdischen Autor, Franz Werfel, über die arme Täter, die ihrem Neffen aufsitzt, dem sie Geld gibt und der verspricht, Priester zu werden und es gar nicht wird.
Ja, das ist interessant, dass Ernst Marischka, dieser Matthäus-Passion-Film, das war ihm ein irrsinniges Anliegen. Ein Film, der total gefloppt ist übrigens, weil er hat einfach im Kunsthistorischen Museum Gemälde abgefilmt und dazu ist halt die Matthäus-Passion gelaufen. Ohne wirklichen Connex eigentlich zwischen dem Bild und dem Ton. Was ihm da eingefallen ist, weiß man wohl schon im Detail, aber das war irgendwie so eine Idee fix von ihm. Aber dieser Film über die Matthäus-Passion war dann der Grund, dass ihm der Vatikan plötzlich offen gestanden ist und er konnte eben Szenen vom veruntreuten Himmel im Vatikan direkt drehen. Das ist nicht nachgebaut, das ist der Vatikan. Und das ist ganz, ganz selten, dass man eine Dreherlaubnis für den Vatikan bekommt. Das heißt, der eine Film hat den anderen eigentlich bedingt. Ohne den Matthäus-Passion hätte er diese Möglichkeit einfach nicht gehabt. Aber das hat eben den katholischen Menschen oder auch Würdenträgern oder auch Entscheidungsträgern offenbar so gut gefallen, dass er diese Möglichkeit hatte. Und das ist schon beeindruckend, wenn man diesen Film Der veruntreute Himmel sieht und einfach plötzlich im Vatikan ist.
Schnell nachgedacht.
Film oder Serie?
Film.
Online oder Print?
Print.
Wasser oder Wein?
Wein.
Auto oder Öffis?
Auto.
Aufzug oder Stiege?
Stiege.
Knödel oder Nockerl?
Knödel.
Hund oder Katze?
Hund.
Mein letzter Urlaub war?
Ich mache nie Urlaub.
Mein Lieblingsfach in der Schule?
Geschichte.
Ich lese gerade?
Ich lese gerade ein Buch über Anna Wittstock, eine schwedische frühe Frauenrechtlerin.
Mein Lieblingsheiliger oder meine Lieblingsheilige?
Nikolaus.
Teamplayer oder alleine?
Teamplayer.
Geisterbahn oder Lachkabinett?
Lachkabinett.
Das mache ich für die Umwelt.
Ich trenne den Müll.
Das will ich Jesus fragen.
Das bezieht sich auf das Evangelium gestern. Wie ist das mit dem letzten Gericht wirklich? Mit dem jüngsten Gericht? Das hat der Kardinal gestern in der Predigt nämlich so gut gesagt.
Marie-Therese, wir sind ja hier in einem Podcast. Ich habe mich gefragt, warum hast du eigentlich keinen eigenen Podcast? Also allein deine Hausgeschichten, Villengeschichten würden sich doch ideal anbieten.
Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht, aber das ist etwas, was ich gar nicht konsumiere, Podcast. Ich bin ein Leser, ein lesender Mensch und ich höre mir nichts an. Und ich glaube, dadurch, dass das ein Medium ist, das mir selber eigentlich, das ich nicht konsumiere, habe ich es nicht. Aber ich habe schon überlegt, ich habe übrigens beim Ischl-Buch die Hälfte der Kapitel eingelesen für einen damals noch lebenden, leider mittlerweile verstorbenen alten Herrn, der nichts mehr gesehen hat, und für den habe ich einfach das Buch eingesprochen. Also ich mache das eh, aber ich habe irgendwie zu dem Medium noch zu wenig Zugang.
In jeder Folge verraten wir auch etwas über den jeweiligen Gast, das nicht so ganz bekannt ist. Und ich würde mal die Frage aufwerfen, was könnte denn Marie-Therese Annbaum immer auf ihre jährlichen Forschungsreisen, sie macht immer einmal im Jahr eine Forschungsreise mit ihrem Mann, mitnehmen, was man ihr nicht unbedingt zutraut?
Werbung.
Sind Sie auf der Suche nach einem Geschenk für einen lieben Menschen? Schenken Sie doch wöchentliche Lesefreude mit einem Jahresabonnement des Sonntag plus 2 hochwertigen Magazinen um 69 Euro. Wir freuen uns über Ihre Bestellung auf unserer Website dersonntag.at/abo.
Marie-Therese, du fährst einmal im Jahr auf eine Forschungsreise in ein Gebiet der ehemaligen Monarchie und dein Mann begleitet dich dabei und ihr habt da viele Abenteuer zu bestehen und ihr braucht dabei auch immer etwas.
Ja, unsere Forschungsreisen führen uns nämlich immer auf die jüdischen Friedhöfe, die sehr oft mitten im Wald sind, zugesperrt sind, wo alles kaputt ist. Also es ist eigentlich ganz schrecklich, weil das so eine verlorene Welt ist. Aber wir sind ja nicht dort, um die Friedhöfe nur anzuschauen, sondern wir sind ja dort, um Informationen zu sammeln. Das heißt, wir müssen die Inschriften der Grabsteine aufnehmen. Oft sind die natürlich ganz verwittert. Das heißt, wir haben immer mit Kreide, weil man einen Grabstein, auf dem man nichts lesen kann, wenn man den ein bisschen mit Kreide einschmiert und dann mit einem Tuch drüber fährt, plötzlich sieht man, was draufsteht. Oft ist es auch hilfreich, wenn man schaut, von welcher Seite die Sonne kommt. Also wir sind auch schon auf Friedhöfen gewesen, wo wir gewusst haben, das ist besser, wir kommen in 3 Stunden wieder, weil da kommt die Sonne von der richtigen Seite. Also es ist immer ein Zusammenspiel von Natur und sozusagen Technik. Aber wir haben auch sehr viele Scheren mit, weil mein größter Feind ist der Efeu. Also wenn ich einen Efeu am Friedhof sehe, ist er schon abgeschnitten und vorsichtig vom Grabstein heruntergenommen, weil der einfach den Grabstein zerstört. Also bei diesen tollen Marmorgrabsteinen ist es nicht so dramatisch, aber die meisten sind halt nicht aus diesem ganz hochwertigen Material und der Efeu zerstört den Stein.
Hat euch denn auch nie ein Gärtner oder jemand auf dem Friedhof gefragt, was ihr da so treibt, wenn ihr da anfangt, Kreide drauf zu schmieren oder Efeu wegzuschneiden? Das sind aufgelassene Friedhöfe.
Das sind jüdische Friedhöfe, wo halt wirklich niemand mehr übergeblieben ist. Dort ist niemand. Also das ist wirklich erstaunlich und außerdem ganz ehrlich, die Leute, auch wenn wir es auf einem anderen Friedhof mal versuchen mit Kreide das sichtbar zu machen, die Leute scheren sich überhaupt nicht darum, das ist interessant. Und in Budapest waren wir auf dem einen Friedhof, der schon noch so ein bisschen frequentiert ist, da habe ich 2 Jahre später noch immer den Haufen vorgefunden, den ich produziert habe an Efeu, Gestrüpp und sonstigen Dingen, die ich abschneide. Und ich lasse es ja nicht liegen, sondern ich ziehe es dann heraus und mache dann am Wegesrand halt einen Haufen in der Hoffnung, dass das jemand abtransportiert, weil das kann ich nicht. Ich habe auch keine Häckselmaschine mit, das wäre noch die nächste Stufe.
Du hast mir gesagt, Bürsten, mehrere hast du mit, Handschuhe und eine Taschenlampe.
Genau, eine Taschenlampe, weil oft auf den, es kommt immer ein bisschen auf die Kultur des Friedhofs an, viele Gräber sind Mausoleen. Und da ist es manchmal zugesperrt, manchmal ist es offen. Da muss man sagen, in das Häuschen hineingehen und da braucht man einfach eine Taschenlampe, damit man überhaupt sieht, was ist dort geschrieben. Sieht man überhaupt noch was? Sind die Platten zerbrochen? Liegen sie am Boden? Zum Teil machen wir auch wirklich Puzzle, wenn wir sehen, die Platte ist hinuntergefallen, versuchen wir sie halt zusammenzusetzen. Das ist sehr abenteuerlich, was wir da tun.
Und was ist das Ergebnis dieser Forschungsreisen? Fließt das ein in eure Bücher oder auch in die Arbeit deines Mannes in der Aufarbeitung des Archivs im Geschäft? Oder was macht ihr damit?
Das Ergebnis ist, dass mein Mann die Familiengeschichten von 685 jüdischen Familien der Monarchie aufgearbeitet hat, mit einer Einleitung und dann einer Genealogie. Und dazu brauchen wir diese Daten, weil oft die Matriken nicht mehr da sind. Also es ist sehr unterschiedlich, die Quellenlage. Und oft ist der Grabstein tatsächlich die letzte übergebliebene Informationsquelle. Das ist eine ganz wesentliche Quelle.
Wohin wird die nächste Forschungsreise hingehen?
Na, jetzt sind wir ja gerade zurückgekommen. Wir waren heuer auf einer großen Reise. Es zieht uns sehr oft nach Ungarn, weil einfach dort so viel an Wiener österreichischer Geschichte schlummert. Heuer waren wir wieder in Böhmen und Mähren. Also es wechselt immer zwischen diesen Kronländern sozusagen. Aber Ungarn gehört eigentlich sehr, sehr stark unsere Liebe und wir fahren eigentlich jedes Jahr nach Ungarn.
Apropos Ungarn, muss man sagen, auf dem Jausentisch heute befindet sich auch eine wunderschöne Schale der von mir sehr geliebten Herrent-Serie Victoria, also dem ungarischen Manufakturporzellan, 1841 gegründet und bis heute Gott sei Dank bestehend. Und es freut mich sehr, auch hier ein Stückchen Herrent-Porzellan zu sehen. Zu Hause sammle ich es ja auch.
Ja, das haben wir nämlich wirklich auf einer Reise in Ungarn gekauft. Wir haben die gesehen, die Schüssel haben wir gefunden, die müssen wir unbedingt haben.
Die Geschichte müssen wir noch kurz dazu erzählen. Warum heißt das Service Victoria? Herrent ist erstmals rausgegangen auf den europäischen Markt bei der Weltausstellung in London. Das war die erste Weltausstellung, die der Ehemann Prinz Albert von Königin Victoria begründet hat. Und dort hat Herrent ausgestellt und Victoria hat die ganze Serie für Schloss Windsor gekauft. Und deswegen hat Herrent gesagt, die Serie heißt jetzt Victoria. Also das war vom Marketing her sehr clever, dass Herrent auf die Weltausstellung gegangen ist. Weil wenn man natürlich das Service hat, das die Königin von England benutzt, dann wollen das auch andere Familien.
Das ist gut. Und da haben wir gleich wieder den Connex zu den Marischkas, weil das ist ja einer meiner Lieblingsfilme mit Adrian Hoven und Romy Schneider, eben wie Albert und Victoria sich kennenlernen.
Ja, Mädchen, ja, eine Königin. Ja, großartig. Habe ich geliebt. Als Kind habe ich das nachgespielt. Ich wollte auch immer eine Königin sein. Wirklich? Dazu hat es jetzt nicht gereicht, aber es reicht dazu, dass ich zumindest mir sehr schöne Ausstellungen anschauen kann, wo ich die Sissi wieder treffe. Ja, vielleicht eine letzte Frage noch, Marie-Therese, du wirst deine Arbeit im Theatermuseum nicht fortsetzen. Verrätst du schon, was du in Zukunft machen wirst? Ist ein neues Buchprojekt, ein neues Theaterprojekt?
Ja, es gibt natürlich ein neues Buchprojekt. Das nächste Villenbuch wird sich jetzt dem Cottage widmen. Aber ich werde nächstes Jahr auch 3 Ausstellungen kuratieren, diverse, und habe wirklich viele Projekte, mache jetzt auch mehr musikdramaturgische Dinge, was natürlich auch ganz lustig ist, und ich moderiere dann auch selber. Also das ist jetzt eine Serie, die jetzt irgendwie sich ein bisschen auch ausbauen lässt. Das wird auch ein neues Standbein werden, also schauen wir mal, wie weit das geht. Aber eine Sache würde ich eigentlich jetzt noch gerne erzählen, und zwar dieses Projekt, wenn wir darüber noch reden können. Ich habe ja ein Buch, und das ist eigentlich das, was als Autorin das Schönste ist, was passieren kann, vor 5 Jahren geschrieben über die vertriebenen Künstler und Künstlerinnen der Volksoper. Und Lotte de Beer hat dieses Buch, wie sie zur Direktorin ernannt wurde, gelesen und hat gesagt, aus diesem Buch möchte sie eine Produktion machen. Und tatsächlich, jetzt am 14. Dezember ist Premiere, und es ist jetzt aus meinem Buch eine Produktion geworden, und all diese Künstler und Künstlerinnen, über die ich geschrieben habe, stehen plötzlich auf der Bühne. Und ich war jetzt bei einer Probe schon, und das ist also, es kommen mir einem wirklich die Tränen, weil das genau das passiert ist, was ich machen möchte. Ich möchte den Menschen ihre Geschichte und ihr Leben zurückgeben, und das ist jetzt mit diesem Projekt in der Volksoper tatsächlich gelungen, dass man sich an diese Menschen nicht nur erinnert, sondern dass man sie sozusagen auf der Bühne als Künstler wieder wahrnimmt und erleben kann. Das ist wirklich ein ganz großes Geschenk.
Sagst du vielleicht noch, wie die Produktion heißt? Und die ist dann noch im Laufe der Saison zu sehen?
Genau, sie wird dann, glaube ich, bis Ende Jänner sein. Ich glaube, es sind 10 Vorstellungen. Lasst uns die Welt vergessen, heißt die Produktion, Volksoper 1938. Mein Buch heißt, ihre Dienste werden nicht mehr benötigt. Und ein Zitat aus dem Buch ist tatsächlich, lasst uns die Welt vergessen, von Victor Fleming. Und das ist jetzt der Titel dieser Produktion. Und es ist wirklich wahnsinnig berührend, und das ist ganz wichtig, und ich bin der Volksoper dem ganzen Team unheimlich dankbar, dass das überhaupt ermöglicht werden konnte.
Ja, also interessant, ein historisches Buch, eine historische Aufarbeitung, dann auf die Bühne kommt, ist auch nicht ganz alltäglich.
Nein, das ist nicht alltäglich, ja. Und das ist wirklich, also ich empfinde das wirklich als Geschenk, wenn ich es schaffe, mit meinen Büchern Menschen so weit zu begeistern und zu inspirieren, dass sie daraus was Neues machen. Das ist eigentlich das Schönste, weil dadurch erreicht man natürlich wiederum ein ganz anderes Publikum, und das ist eigentlich der Sinn, warum man diese ganze Arbeit macht.
Dann werden wir das auch gerne in die Shownotes der Folge geben. Dazu möchte ich sagen, die Ausstellung, wenn Sie natürlich schon auf Sissi gespannt sind und in Vorfreude sind auf Sissi zu Weihnachten, die Ausstellung gibt es jedenfalls noch viel, viel länger. nämlich bis 9. September 2024. Und der Besuch wird aber jedenfalls eindeutig von mir empfohlen, der Mariska-Ausstellung. Das Rezept mit Fotos zur Folge gibt es auch in den Shownotes. Danke, dass du für mich diesen englischen Kuchen gebacken hast. Und wir werden mit deinem Handy rausgeschmissen aus dieser Podcast-Folge.
Danke, es war mir ein großes Vergnügen. Schön, dass du da bist.
Danke, Marie-Therese, für die Einladung.
Haben Sie Fragen, Anregungen und Wünsche? Schreiben Sie uns an podcast@diasonntag.at.